Ja, jetzt habe ich Sebastian Ringel am Apparat, der ist Stadtführer in Leipzig und aber auch Buchautor und hat sich bis jetzt der Geschichte der Gebäude in der Leipziger Innenstadt gewidmet in Buchform und jetzt hat er aber auch die Leipziger Vorstadtbereiche erforscht. Im Werk 2 wird er per Videolink die Veränderungen in den Leipziger Vorstadtstädten erläutern, also die Geschichte, die da sich insbesondere in der Zeit zwischen 1700 und der Gegenwart vollzogen hat, vielleicht auch ein bisschen später, also auch mit der Industrialisierung, aber auch schon vorher, wie diese Vorstädte überhaupt entstanden sind. Ja, was zählt denn eigentlich historisch zu den Vorstadtbereichen? Sind da auch die ehemaligen Dörfer vor den Toren Leipzigs dabei, also sowas wie Konnewitz?
Also die Dörfer zählen nicht dazu. Also als Vorstadt, das sagt so ein bisschen der Begriff Südvorstadt noch, ist eigentlich nur der Bereich direkt um die Innenstadt gemeint. Also alles, was keinen Eigennamen hat, sondern heute so als Zentrum Ost oder Zentrum Nordwest oder so bezeichnet wird, das ist der ehemalige Alt-Leipziger Bereich, also das ursprüngliche Leipziger Kerngebiet. Vielleicht ganz kurz noch eine Anmerkung. Also der Vortrag findet zwar übers Werk 2 statt, aber natürlich online gerade aktuell. Will ich nur erwähnen, denn also man kann dem Vortrag lauschen, aber eben nur per Internet. Und das Ganze läuft übers Werk 2. Also wen das interessiert, dann einfach auf die Seite vom Werk 2 gehen und dort findet man dann die Zugangsdaten.
In welchem Zeitraum haben sich denn diese Stadtteile vor den Stadttoren eigentlich jetzt entwickelt? Also welcher Zeitraum ist denn da so im Fokus?
Also es gab ursprünglich, also der eigentliche Ausgangspunkt von Leipzig, der befand sich um den Richard-Wagner-Platz. Und der Richard-Wagner-Platz ist ja gerade so der Bereich, wo die Stadtmauer praktisch stand. Also das war früher die Rahnstädter Bastei, beziehungsweise das Rahnstädter Tor befand sich an der Stelle. Und der Bereich, der sozusagen zum Rahnstädter Steinweg gehört, der ist schon sehr, sehr früh bebaut gewesen. Und auch am Peter Steinweg gab es beispielsweise schon die alte Peterskirche, also die alte Peterskirche eigentlich, die auch schon ja, vor 1000 Jahren ungefähr schon stand. Also es ist jetzt nicht ganz klar, es wird da eine Kirche ganz am, die erste Erwähnung Leipzigs, da wird eine Kirche erwähnt, da ist immer noch nicht so richtig klar, welche Kirche da gemeint sein könnte. Es könnte durchaus diese alte Peterskirche gemeint gewesen sein. Und das sind eigentlich Bereiche, die dann später außerhalb der Mauern lagen. Die Stadtmauern sind dann so im 13. Jahrhundert, also im frühen 13. Jahrhundert entstanden, noch nicht so in der Form, wie sie dann später entstanden sind. Und dann gab es natürlich durch diese Mauern diese Trennung der Stadt in ja praktisch den gesicherten Bereich und den Bereich, der vor den Mauern lag. Und der ist permanent eigentlich immer wieder zerstört worden, also während des Schmalkaldischen Krieges komplett abgebrannt, im Vorfeld sogar, also das haben die Leipziger, beziehungsweise das ist durch die Sachsen selbst so veranlasst worden, damit der Gegner keine Deckung findet. Und auch im 30-jährigen Krieg sind die Vorstädte dann nochmal zerstört worden, also im Grunde sind die Gebäude der Vorstädte auch nicht sonderlich alt gewesen, weil das eigentlich alles Wiederaufbaumaßnahmen aus dem 17. Jahrhundert waren, also selten waren da Gebäude dabei, die dann wirklich noch älter waren. Es waren auch relativ einfache Gebäude. Also wer vor den Mauern gewohnt hat, das waren eben Leute, naja, die entweder aus der Stadt sozusagen rausgetrieben wurden, weil sie krank waren. Also die Leprakranken beispielsweise, die lebten am Johannesplatz, im Johanneshospital. Johannes war ja der Schutzheilige der Leprakranken. Also das wissen wahrscheinlich die Leute, die am Johannesplatz heute leben, nicht. Vielleicht bewirkt es, dass die Mieten da fallen, weiß ich nicht, wenn man das ein bisschen mehr kundtut. Auf alle Fälle waren generell in den Vorstädten Leute, die sich den Schutz der Innenstadt nicht leisten konnten aus irgendwelchen Gründen. Also entweder waren sie krank, haben damit eigentlich auch ihr Vermögen meistens verloren, beziehungsweise es waren eben einfache Arbeiter oder aber es waren Leute, die in Berufen gearbeitet haben, na, wo man in der Innenstadt halt, wie die Gerber beispielsweise, also das nicht ausüben konnte. Und das war auch durchaus so, dass es bis ins 19. Jahrhundert hinein eine relativ starke juristische Trennung gab dieser Bereiche. Also die Vorstadtbewohner hatten nicht dieselben Rechte wie die Innenstadtbewohner, weshalb auch die reichen Gartenbesitzer, also wie Löhr beispielsweise oder ja, verschiedene andere Leute, die sich eben einen Barockgarten oder einen Bürgergarten halt allgemein zugelegt haben, die hatten auch immer noch eine Adresse in der Innenstadt, also ein Haus in der Innenstadt.
Ja, ich habe mir jetzt so alte Karten aus der Zeit zwischen 1700 und 1800 angeschaut und dabei sieht man dann eben so ein Leipzig, wo rund um die Stadtmauern eben viele Parks angelegt sind schon. Wie war denn diese Umgebung von Leipzig eben angelegt damals?
Also die Besiedlung kam eigentlich über die Steinwege. Die Steinwege sind die Magistralen der Vorstädte gewesen. Also ich kann ja vielleicht dazu sagen, die Stadt ist ursprünglich eingeteilt gewesen in 4 Viertel. Also das betrifft die Innenstadt. Jedes Stadttor war jedem Stadtraum war ein Viertel zugeordnet und jedes Viertel hatte sozusagen dann auch noch eine Vorstadt dazu. Also es gab eine Petersvorstadt, das war die größte und bald auch als die schönste der Vorstädte, die um Petersteinweg lag, wo das Peterstor eben dazugehörte, beziehungsweise dann eben auch dementsprechend die Hallische Vorstadt, die Rahnstädter Vorstadt und die Grimmaische Vorstadt. Und um die Steinwege sind eben zumeist dann Gasthöfe entstanden, also insbesondere dann um die Petersvorstadt, da kann man sagen, am Peterssteinweg war eigentlich jedes zweite Gebäude war eigentlich ein Gasthof. Und um diese Gasthöfe wiederum hat sich dann eben auch eine andere Infrastruktur noch gebildet, Bäcker, Fleischer und so weiter. Verschiedene Handwerker haben sich angesiedelt. Es gab dann auch Bereiche, also im Norden beispielsweise waren die Gerber lange Zeit die einzigen Bewohner. Und das hatte einfach damit zu tun, da wollte niemand anderes direkt in der Nähe wohnen, weil es so gestunken hat. Und verschiedene Handwerker haben sich dann auch an anderen Stellen zumindest ursprünglich mal gesammelt. Also beispielsweise das heutige Musikviertel, da war ursprünglich auch, gab es da eine Ziegelei, die vom Nonnenkloster betrieben worden ist. Und dort wohnten eben die Ziegelmacher und deswegen hieß beispielsweise dann auch, also der Abschnitt der heutigen Wächterstraße, der vom Wilhelm-Leuschner-Platz runterführt zur Harcourt-Straße, der hieß Glitschergässchen, weil es waren die Ziegelglitscher, die da gewohnt haben. Das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit immer mehr verschoben und es haben dann auch unterschiedlichste Leute dort gearbeitet. Es gab auch verschiedene Manufakturen. Also generell kann man sagen, so in der vorindustriellen Zeit gab es in Leipzig durchaus auch schon relativ viel produzierendes Gewerbe in den Vorstädten, häufig auch in den Bürgergärten mit angesiedelt, wo dann eben irgendwelche Samtmanufakturen oder Ähnliches betrieben wurde. Und die Arbeiter, die da gearbeitet haben, haben auch direkt drumherum gewohnt, in sehr einfachen Häusern. Also es gab eine relativ große Diskrepanz zwischen den einfachen Häusern der Arbeiter und den sehr, sehr großzügigen Bebauungen in den Bürgergärten, wo dann eben diese Palais entstanden sind. So ein bisschen kann man das heute noch nachvollziehen am Fürstenhof. Das ist ja praktisch Löhrs Haus, also das alte Gartenhaus des Löhrschen Gartens.
Ja, gab es in Leipzig eigentlich auch so eine richtige Stadtmauer, deren Verlauf stellt man sich ja heute so entlang des Innenstadtrings vor. Also du hast das schon erwähnt jetzt, diese Stadtmauer, die die Innenstadt abgegrenzt hat. Ja, wo verlief die genau? Und dann gab es ja wahrscheinlich auch noch eine äußere Befestigung. Es gab eben die Stadttore und auch noch so äußere Stadttore. Wie war das genau angelegt, diese Befestigung?
Also die innere Mauer, also die um die Innenstadt, die galt oder die ist gebaut worden, um die Stadt zu schützen. Die war auch sehr viel stärker ausgebaut, als man sich das heute so vorstellt. Das war ein Doppelmauersystem und vor allem war dazu auch ein sehr, sehr tiefer Stadtgraben. Also der war zum Teil auch mit Wasser geflutet und das war ein System, was eigentlich für den Schutz der Stadt angelegt worden ist. Die äußeren, also die Vorstädte, die sind zwar auch von der Mauer umgeben gewesen, die war aber sehr einfach. Also fremde Armeen hatten da kein Problem mit und zum Teil sind da auch einfach nur die vielen Gräben und Kanäle genutzt worden als Abgrenzung. Das diente vor allem der Kontrolle sozusagen des Reiseverkehrs. Also es ging eigentlich an diesen äußeren Toren, davon gab es dann je nach Zeit 10 bis 12. Dort hat man dann auch sich für die Verzollung angemeldet. Das hat man eigentlich erst so im 18. Jahrhundert so angelegt, weil an den inneren Toren hat sich durch den zunehmenden Messeverkehr zur Messezeit dann haben sich die Fuhrwerke so enorm gestaut, dass man da eine Arbeitsteilung vorgenommen hat und die haben dann zum Teil eben schon so den gewissen Anteil an der Bürokratie dann schon an den äußeren Toren abgedeckt.
Ja, du hast schon einen Stadtgraben erwähnt und es gab auch so Brücken dann zur Innenstadt. Gab es da auch richtige Zugbrücken? Also auf einer Karte, glaube ich, sowas wie eine Zugbrücke gesehen zu haben.
An den inneren Toren, ja. Also Zugbrücken, ich weiß gar nicht genau, ob das wirklich Zugbrücken waren, aber es gab beispielsweise vom Peterstor, das sieht man auch noch, gibt es eine schöne Grafik vom Moritzdamm, da sieht man noch den Peterssteg. Also das ist meiner Meinung nach eine richtig massive Brücke. Ich weiß nicht, ob man die auch hochziehen konnte, das glaube ich fast nicht, weiß ich jetzt aber nicht genau. Und das, also wie man sich das so im Allgemeinen vorstellt, genau so war Leipzig eben auch geschützt. Relativ gut sogar, also dieses Verteidigungsbollwerk war eigentlich so von der Infrastruktur sehr gut ausgeklügelt. Die Moritzbastei ist ja praktisch noch davon erhalten. Also es gab halt diese vorgelagerten kleinen Festungen, von denen man dann aus besser den Gegner beschießen konnte, wenn der eben direkt an der Mauer war. Und eigentlich war Leipzig relativ gut zu verteidigen, weil die Stadtmauer nicht sonderlich lang war. Die Innenstadt ist ja sehr klein, aber ja, in militärischer Hinsicht sind die Sachsen ja alles andere als erfolgreich gewesen und Leipzig ist auch immer wieder eingenommen worden. Also es ist schon bemerkenswert, wie oft die Stadt praktisch belagert wurde und wie oft die auch erfolgreich belagert wurde.
Und ja, an den Stadtmauern dann, da waren ja auch beeindruckende Gebäude, da war die Funkenburg dann im äußersten Südwesten, aber auch die Kirchen standen relativ weit am Rand, also die Thomaskirche und die Nikolaikirche und vielleicht auch die Paulinerkirche. Ja, ganz schöne Gebäude da gleich an den Stadtmauern.
Dass die am Rand standen, hat aber, glaube ich, einfach damit zu tun, die Innenstadt war ja nicht sonderlich groß und ich meine, die Thomaskirche stand zwar direkt sozusagen an der Stadtmauer, aber das ist nicht mit Absicht so an den Rand verlagert worden, sondern das hat sich einfach am Anfang so ergeben. Das hat, glaube ich, noch nicht so wirklich was ganz am Anfang mit stadtplanerischen Ideen zu tun gehabt, sondern da ist viel auch Zufall gewesen, beziehungsweise wo die Wegverbindungen langgelaufen sind. Und es gab ja auch noch mehr Kirchen, also Matthäikirche, Paulinerkirche, obwohl die lagen eigentlich alle am Rand. Ja, aber es ist halt fast alles Rand an der Innenstadt, also so viel innen drin ist ja nicht. So eine Kirche ist ja relativ groß, man muss halt irgendwo hinpassen.
Ja, man stellt sich natürlich auch die Frage, ob diese einzelnen Vorstadtbereiche dann auch, wie später vielleicht Stadtteile wie Plagwitz, die so ein Arbeiterviertel waren, hatten die Stadtteile dann dieser Vorstadtbereiche auch einen benennbaren sozialen oder wirtschaftlich geprägten Charakter. Also in einzelnen Stadtteilen kann man das ja anhand der Namen wie im Gerberviertel da feststellen. Aber ja, wie war das verteilt da, die sozialen Rollen?
Also es gab, also erstmal ist, was ich schon erwähnt hatte, halt sind die Vorstädte die bedeutend ärmeren Bereich der Stadt gewesen, was auch so die Bauten ausgesagt haben. Besonders arm, also der ärmste Bereich der Stadt, war die kleine Johannesvorstadt. Das ist eigentlich so ein Bereich, den heute auch gar keiner mehr wirklich kennt. Heute sagt man im Allgemeinen Seeburgviertel dazu. Und das ist ein Bereich, der angelegt wurde, mehr oder weniger vom Johanneshospital. Dem gehörte dort eigentlich eine Sandgrube, die betrieben wurde. Das ist ganz interessant, wenn man die Nürnberger Straße runterfährt, geht es ja so einen Berg runter und dann eigentlich zum Bayerischen Bahnhof wieder hoch. Das hat eben damit zu tun, dass man dort sehr viel Sand abgebaut hat im Laufe der Jahrhunderte. Und am Rand dieser Sandgrube ist zunächst erstmal die Sandgasse, also die heutige Seeburgstraße, entstanden. Und dieses Gebiet ist dann im frühen 19. Jahrhundert nochmal erweitert worden. Das sind dann so die Straßen, manche gibt es auch gar nicht mehr, wie Friedrichstraße, die Webergasse, Glockenstraße. Und dort standen wirklich die Ärmsten dort haben die Ärmsten der Armen gewohnt, also sehr viele Verbrecher sollen da auch gewohnt haben, man hat vom wilden Viertel gesprochen. Und Woyzeck hat dort auch seinen weltbekannten Mord verübt. Also es war so ein Viertel, das war ein wirklicher sozialer Brennpunkt, kann man sagen. Und also viel Prostitution, also gerade im frühen 19. Jahrhundert. Und das war auch lange Zeit noch ein sozialer Brennpunkt. Ist auch baulich was komplett anderes als die Häuser, die man heute dort sieht. Ist sehr schade, dass dieses Viertel, das im Zweiten Weltkrieg weitestgehend überstanden hat, dann in den, also zum Teil in den 50er Jahren und dann auch in den 80er Jahren eigentlich komplett abgerissen worden ist. Also von den ganz alten Gebäuden. Ein einziges ist eigentlich übrig geblieben, aber das hat eigentlich mit dem Viertel nichts zu tun. Also in der Seeburgstraße, inmitten dieser Plattenbauten, steht ja so ein barockes Gartenpalais, so ein ganz kleines. Und es ist auch, also es gibt eigentlich noch vier Gebäude in den Vorstädten, die älter als 200 Jahre sind. Also zwei habe ich schon genannt. Löhrshaus, wenngleich das nicht mit dem eigentlichen alten Löhrshaus gar nicht mehr wirklich vergleichbar ist, weil es gleich zweimal komplett umgestaltet worden ist. Und ja, das barocke Gartenpalais ist eben auch noch so ein Gebäude.
Ja, ganz interessant ist auch, dass man eigentlich diese Stadtteile häufig, die auch ziemlich verschwunden sind, diese Vorstädte, zum Beispiel die Marienvorstadt, da kann man sich heute gar nicht mehr so viel drunter vorstellen und auch in Straßennamen ist das gar nicht mehr so sehr präsent. Also das scheint schon auch ein bisschen untergegangen zu sein, da die Geschichte dieser Vorstädte.
Es ist ganz interessant, dass die Leipziger Geschichte über einen sehr langen Zeitraum sehr kontinuierlich verlief. Trotz aller Kriege haben sich die Strukturen immer erhalten, diese Viertel sind immer gleich geblieben. Also man kann sagen, das ist über 600-700 Jahre praktisch dieselbe Struktur geblieben, auch mit denselben Namen. Und es hat sich dann aufgelöst. Also ich finde es sehr bemerkenswert, das habe ich also festgestellt, wie ich dann angefangen habe, drüber zu schreiben, dass alles so kulminiert in den 1830er Jahren. Und das ist wirklich so, dass dass der Moment des 1835, 36, 37, das ist so die Geburtsstunde des heutigen Leipzigs. Von da an hat man eigentlich erst in den Vorstädten wirklich gebaut. Also es gab ja diese, wovon du auch schon gesprochen hast, diese kleine Mauer um diese Vorstädte. Das war eben auch sehr aufwendig, wenn die Stadt jetzt wächst. Diesen kontrollierten Bereich musste man ja immer nachziehen. Das hat man in lange Zeit unterlassen. Und das ist dann eigentlich erst mit der Gleichstellung der Vorstädte zur Innenstadt passiert. Also man hat da eine juristische Gleichstellung vorgenommen im Stadtrat in den 1830er Jahren. Von da an sind dann nicht mehr wie zuvor eben nur 3 Grundstücke pro Jahr neu bebaut worden, sondern gleich mal 60 pro Jahr. Und dann sind diese Vorstädte so entstanden. Und die ersten 9 Vorstädte, das war eben diese Marienstadt, beziehungsweise die Friedrichstadt. Das ist so der Bereich praktisch zwischen Dresdner Straße und, naja, man kann sagen, also Brandenburger Straße. Und ja, die Marienstadt, das ist heute, kann man das vom Marienplatz her noch so ein bisschen vom Namen her verorten. Das ist eigentlich der Stadtplatz dieses Stadtteils gewesen. Also das sollte eigentlich auch so als Marktplatz genutzt werden. Ist halt insofern ganz interessant, weil es praktisch der erste wirklich planvoll angelegte neue Stadtteil Leipzigs war mit der Friedrichstadt zusammen. Und das ist eben auch dann eine ganz andere Bewohnerschaft gewesen dort. Also von diesem Zeitpunkt an haben nicht mehr die ärmeren Leute in der Vorstadt gewohnt, sondern eben auch viele Reiche. Und da sind auch wirklich eine ganze Reihe von Villen entstanden. An der Schaprongenstraße kann man noch einige bewundern, die tatsächlich aus dieser Zeit entstanden.
Ja, also haben die Veränderungen dann vielleicht auch etwas mit der Industrialisierung zu tun? Oder war das, weil die Stadt einfach aus den Stadtmauern rausgewachsen ist sozusagen?
Ganz entscheidend bei der Sache ist allerdings, und das ist was, was ich auch überhaupt nicht auf dem Tableau hatte, 1830 gab es ja in Paris die Julirevolution. Im Zuge der Julirevolution gab es in den deutschen Teilstaaten auch verschiedene Erhebungen der Bürgerschaft, die eben um mehr Mitbestimmung gerungen haben. Das ist auch für Sachsen so passiert und Sachsen hat ja 1831 eine erste Verfassung erhalten und unter anderem ist auch festgelegt worden, dass die Städte eben sehr viel mehr Selbstbestimmung erhalten haben oder erhalten durften. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass eben die Stadtverordnetenversammlung als Gremium eingeführt wurde und nicht mehr nur ein Stadtrat bestimmt hat, der vor allem aus hofnahen Juristen, ein paar ganz wenigen Kaufleuten und Bankiers bestanden hat, sondern 10% der Leipziger Bevölkerung war wahlberechtigt und konnte sich auch aufstellen lassen. Dann haben eben auch die Verleger alle möglichen Privat, was es als gab, Kramer und also Privatiers und also die ganze Bürgerschaft hat dann sozusagen Teilhaben, eine politische Teilhabe da ausüben können und das hat man dann auch wirklich diesen Schwung so enorm umgesetzt. Man merkt das so deutlich, also es ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, weil man nicht aus jedem Jahr eine Karte hat in dieser Zeit und deswegen fällt das gar nicht so auf, aber in der Zeit sind auch so viele Sachen von der Stadt selbst dann ausgegangen. Also das erste Gaswerk der Stadt ist beispielsweise dann auch gebaut worden, genau in dieser Zeit. Also innerhalb von 2-3 Jahren ist auch die Kanalisation komplett neu aufgebaut worden und ganz interessant dabei und auch maßgeblich für das Wachstum der Stadt mitverantwortlich ist eben diese erste deutsche Ferneisenbahnstrecke nach Dresden, der dann ein Jahr später auch gleich die Eisenbahnstrecke nach Magdeburg folgte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es komplett andere Schwerpunkte für das Wachstum der Stadt gab. Also nicht mehr die alten Handelswege, also Via Regia und Via Imperii, also das sind ja dann die Steinwege, waren dann die Impulsgeber, sondern genau der Bereich, der um die Bahnhöfe lag. Und deswegen ist dann auch gerade im Leipziger Osten, also um den Dresdner Bahnhof, beziehungsweise um den Bayerischen Bahnhof, da sind dann die ersten Vorstädte oder man sagte früher Anbauten entstanden.
Auch heute gibt es ja noch so einige Straßennamen wie den Peterssteinweg oder den Randstädter Steinweg, die auf die früheren Vorstädte verweisen. Steinweg wahrscheinlich dann, weil die so schön gepflastert waren, oder? Wieso war das so benannt?
Genau, also Steinweg heißt es deshalb, weil das eben innerhalb des Stadtgebiets in den Vorstädten die einzigen Bereiche waren, die gepflastert waren lange Zeit. Also in der Innenstadt waren die Straßen schon sehr viel früher gepflastert, aber in den Vorstädten eben lange Zeit nur die Steinwege, weil dort eben auch die Fuhrwerke lang kamen. Und dort haben sich dann eben, wie ich auch schon gesagt habe, eben diese Gasthöfe, die sind dann dort entstanden, logischerweise. Also, aber für die war das dann natürlich schwierig, weil die lagen dann eigentlich mit dem zunehmenden Bahnverkehr ja gar nicht mehr dort, wo die Reisenden ankamen und boten dann auch nicht mehr die Möglichkeiten. Und deswegen ist dann das auch so ein Gebäudetyp gewesen, der am schnellsten mit verschwand. Also diese alten Gasthöfe, die wurden dann eben nicht mehr gebraucht, weil es moderne Hotels gab, die direkt neben dem Bahnhof lagen. Also das ist so ein Grund beispielsweise, warum die Stadt dann in den Vorstädten auch umgebaut wurde.
Auch die Bahnhöfe haben sich ja da vermutlich entscheidend auf die Entwicklung der Vorstädte ausgewirkt. Noch heute haben wir den Bayerischen Bahnhof nach Süden hin und am heutigen Hauptbahnhof. Da müssen ja auch schon Bahnverbindungen gewesen sein oder wo waren da die Bahnhöfe genau?
Am Hauptbahnhof gab es im Grunde gleich drei Bahnhöfe, also den Dresdner Bahnhof, den Magdeburger und den Thüringer Bahnhof. Thüringer ist 1857, glaube ich, in Betrieb gegangen. Und ja, das war natürlich auch ein großes Wirrwarr. Gleichzeitig ist natürlich auch interessant, dass durch diese Bahnhöfe praktisch die Stadtentwicklung der Nordvorstadt relativ stark behindert wurde, weil die Gleise so eine abgrenzende Wirkung hatten und vor den Gleisen aber enorm viel an Impulsen gesetzt wurde, weil dort Hotels entstanden, aber natürlich auch eine ganze Reihe von kleinen Fabriken. Viele Verlage haben sich natürlich dann dort auch angesiedelt und die konnten natürlich dann diese neuen Strukturen auch wunderbar nutzen.
Ja, wir haben jetzt ja so die Entwicklung seit dem Jahr 1700 in den Vorstädten ein bisschen betrachtet. Wie ist das dann in deinem Vortrag und in deinem Buch? Also gehst du da ein bisschen in die Gegenwart und worauf konzentrierst du dich da auch, auf einzelne Gebäude dann vielleicht in den Vorstädten oder einzelne Bereiche?
Also ich gebe es in die Gegenwart. Ich habe das auch so aufgebaut wie das Innenstadtbuch, dass ich praktisch einzelne Gebäude vorstelle. Bei der Innenstadt hatte ich ja 150 Gebäude, die ich da vorstelle, die verloren gegangen sind. Jetzt, ich wollte eigentlich 200 machen bei den Vorstädten, aber ich habe dann gemerkt, das reicht nicht. Also ich bin jetzt bei 300 angekommen und das bezieht sich, ich habe bei der Innenstadt bei 1860 angefangen, weil das Peterstor als letztes Stadttor 1860 abgerissen worden ist, obwohl es da auch gar keinen wirklichen Sinn mehr hatte. Also 1824 ist ja der Torgroschen abgeschafft wurden und seitdem war das Peterstor eigentlich bloß noch so ein Schmuckelement. Aber 1860, als dann abgerissen wurde, war für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt. Da geht es auch los mit dem Fotomaterial. Es gibt zwar ein paar Bilder aus den 1850ern auch, aber das ist relativ wenig. Und ich gehe dann eben bis in die heutige Zeit, also es deckt halt 160 Jahre ab. Und ich mache das so in verschiedenen Etappen, also DDR-Zeit meinetwegen oder was im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Ja, und aber auch der Stadtumbau, der fand eigentlich schon, also die ganz alten Strukturen, die sind eigentlich weitestgehend schon bis zum Ersten Weltkrieg größtenteils, kann man sagen, verschwunden.
Ja, Leipzig ist auch bekannt für seine etwas sumpfige Umgebung. Hier in Schleusig, wo ich bin, ist es auch heute ein bisschen sumpfig, wenn es viel geregnet hat. War das gutes Bauland durchweg oder musste da auch erstmal trockengelegt werden in der Umgebung von Leipzig?
Also tatsächlich ist es so, dass der Norden und die Bereiche nördlich und westlich der Innenstadt, die waren sehr schwer bebaubar. Also man hatte enorme Probleme, beispielsweise den Thüringer Bahnhof zu bauen. Da hat man ständig mit Wassereinbrüchen in die Baugrube zu kämpfen gehabt. Das hat halt mit den Überschwemmungen der Parthe zu tun. Also generell kann man sagen, überall dort, wo viel Wasser lang floss, es gibt ja kaum Gefälle in Leipzig, da gab es auch große Auslaufflächen. Also wenn zu viel Wasser da aufeinander traf, ist das über die Ufer getreten und das ist eben insbesondere im Mündungsbereich der Flüsse passiert. Und da es in Leipzig zwar keinen großen Fluss, aber viele kleine Flüsse gab, ist der ganze Leipziger Westen, wo eben Pleiße, Elster, Parthe und auch eine ganze Reihe kleinerer Fließgewässer noch zusammentreffen. Das ist eigentlich alles ein Bereich gewesen, der unbebaubar war. Und das ist durch Karl Heine im Grunde erst. Also diese Westvorstadt ist eine Entwicklung von Karl Heine. Der hat die Straßen dort angelegt, hat das Bodenniveau enorm erhöht und also ist so der Bereich praktisch um den Dorotheenplatz, das ist der alte Apische Garten, später Reichelsgarten, und Karl Heine ist ja praktisch die Mutter von Karl Heine ist eine geborene Reichel und aus dem Grund hat er dann auch das Management des Gartens übernommen und hat den dann eben so entwickelt, hat auch noch ein paar Nachbargärten mit aufgekauft und hat die Straßen dann so angelegt. Also man kennt Heine eigentlich eher aus Plagwitz oder meinetwegen auch Lindenau und Schleusig, aber das war eigentlich sein Meisterstück, finde ich, weil er da auch wirklich, also da ist er auch sehr, sehr dafür gelobt worden, diese Gegend überhaupt das richtig urbar gemacht hat, die lange Zeit praktisch nur durch diese Gärten genutzt, nur Gärten konnten dort angelegt werden und genutzt werden. Also für die Bebauung war das zu tiefliegend. Der Bereich zwischen Schleusig, Plagwitz und eben der Innenstadt, das waren alles Bereiche, die 2-, 3-, 4-mal im Jahr überschwemmt worden sind. Da gab es auch keinen richtigen Weg. Man musste, wenn man von Plagwitz nach Leipzig wollte, über Lindenau laufen. Und das sagt eigentlich alles aus, wie sich die Gegend dann auch verändert hat.
Ja, du hast das jetzt schon kurz biografisch hergeleitet von dem Leben von Karl Heine. Welche Quellen kann man denn aus den Archiven so hervorholen, um sich den Alltag und das Leben in den Vorstädten vorzustellen? Also da stelle ich mir so autobiografische Aufzeichnungen von Schriftstellern zum Beispiel vor, die man zu Rate ziehen könnte. Etwa, also ich habe ein Buch von Johann Gottfried Säume, das seine Kindheit in Knaut-Kleeberg in der Zeit um 1770 berichtet. Sowas zum Beispiel stelle ich mir da vor, aber das war dann doch ein bisschen weiter draußen. Also was gibt es da für Quellen?
Na, es gibt immer mal wieder Reisebeschreibungen bzw. Beschreibungen der Stadt. Also Leonhard ist da beispielsweise so ein Schriftsteller gewesen, der eben die Stadt relativ gut beschrieben hat im ganz, ganz späten 18. Jahrhundert, ich glaube 1798, 99 so rum. Da kann man das relativ gut ableiten. Und das gibt es dann eben auch für andere Zeiten noch, dass die Stadt beschrieben wurde. Was sich auch immer ganz gut macht, sind eben die Adressbücher, die zumindest von 1863 an bis, ich glaube 1943, immer schön Auskunft geben, was sich in welchem Haus befunden hat. Also man kann es dann ganz gut lokalisieren. Und zu den einzelnen Gebäuden findet man natürlich dann auch noch Beschreibungen. Also es ist ja hauptsächlich so, dass im Buch mal die einzelnen Gebäude vorgestellt werden. Das sind ja die meisten Seiten, wo es eben um ein spezielles Gebäude geht. Und dazu, ja, findet man dann schon auch Quellen, wenn man dann so eine konkrete Situation hat. So allgemeine Beschreibungen der Stadt gibt es durchaus eine ganze Menge. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil vieles natürlich dann auch, muss man sich erstmal ja, eine Vorstellung machen, was da eigentlich dann so gemeint ist. Es sind ja auch dann stellenweise völlig andere Größenangaben und so weiter. Also es macht sehr gut klar, dass Leipzig lange Zeit eigentlich nur eine Kleinstadt war, aus heutiger Sicht zumindest. Man sich vorstellt, im frühen 19. Jahrhundert hatte Leipzig ja gerade mal ein bisschen mehr als 30.000 Einwohner. Also, ja, man kann, also räumlich nicht mal so groß wie Markranstädt, weil die Leute noch viel enger zusammen gewohnt haben. Aber eben auch dann mit sehr vielen interessanten Ausflugsorten drumherum, die praktisch so außerhalb dieses dicht bebauten Bereichslagen, also das Brandvorwerk beispielsweise, du hast schon die Funkenburg genannt, die große, die Milchinsel, also das waren dann so, ja, deswegen Inselstraße auch, also und die Milchinsel, das war, also drumherum lagen halt die Stadtfelder, man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen und das ja, war wie so ein kleiner Gutshof und diese Gutshöfe, die haben eben nicht nur von der Landwirtschaft gelebt, sondern die hatten auch sehr häufig, oder fast immer kann man sagen, boten die auch irgendwie so kulinarische Besonderheiten an und die Leipziger des 18. oder frühen 19. Jahrhunderts, die sind dann eben raus aus der Stadt. Also heute, wenn man sieht, Brandvorwerk, das wäre ungefähr Anfang von der August-Bebel-Straße, also dort, wo die Brandvorwerkstraße auch anfängt sozusagen. Dort befand sich ursprünglich das Brandvorwerk und das war zum Beispiel so ein ganz beliebter Ausflugsort. Da gab es halt eine Bäckerei, wo es total tolle Sachen gab und zwei Restaurants. Und beliebt beispielsweise auch, das kann man sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen, die Vergnügungsinsel Buen Retiro, also das Musikviertel, da waren ja vier bzw. fünf Teiche und auf einem dieser Teiche gab es eben seit dem frühen 19. Jahrhundert so eine Vergnügungsinsel mit Kegelbahn und Meisterkuck. Aber man sieht das auch sehr schön. Also das Musikviertel hat man ja auch 1,5 Meter Erde aufgeschüttet, um überhaupt dort bauen zu können im späten 19. Jahrhundert. Und wenn jetzt neu gebaut wird, und manchmal baut man ja dann gleich irgendwie so eine doppelte Tiefgarage, da steht sofort das Grundwasser wieder drin. Und da hat man dann gleich diese alte Situation. Also wenn ich dann so eine Baugrube sehe, denke ich dann immer sofort an die Vergnügungsinsel.
Auch die Dörfer der näheren Umgebung dürften da ganz beliebte Ausflugsziele gewesen sein. Da gab es ja den Felsenkeller zum Beispiel in Plagwitz, den Eiskeller in Konwitz, die Milchinsel in der Marienstadt, den Schneckenberg relativ dicht an den Stadtmauern. Also Orte, wo es die Menschen hingezogen hat, oder war das da beliebt?
Ja, also die Dörfer der Umgebung, die direkt, das ist ja auch nicht weit. Also ich meine, zu Fuß ist man ja, also in Reutnitz beziehungsweise in Angau. Es gab eigentlich in allen Dörfern so große Schenken oder ähnliches. Also der Täubchenweg erzählt davon noch, ist auch eigentlich eine sehr schöne Geschichte noch dazu. Da gab es halt eine Kneipe, die hieß zum Täubchen, deswegen Täubchenweg. Und die Kneipe wiederum ist nach der hübschen Bedienung benannt worden, die immer nur als Täubchen bezeichnet wurde. Und ja, das ist praktisch jetzt dort, wo die breite Straße auf dem Täubchenweg trifft, also dort stand eben diese Kneipe und ja, beliebt war auch Eutritsch beispielsweise, wo es schon seit dem 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert gab es da vier ganz bekannte große Schenken, jetzt leider auch keine mehr davon und ja, die Dörfer kamen natürlich genauso in Frage, aber direkt in der Umgebung von Leipzig, das war ja alles wirklich, kann man sagen, dann schon gleich Dorf. Also einen Kilometer von der Innenstadt weg oder vom Marktplatz weg, da stand man schon mitten in Feldern. Ein Kilometer ist vielleicht schon zu viel. Also selbst so nach Grunde die Grenzen der Stadt, die dort, wo die Steinwege enden, also der Peter-Steinweg dann in die Karl-Liebknecht-Straße übergeht, dort stand das äußere Zeitzer Tor. Man hat dann die Grenzen nochmal verlegt. Das heutige Killiwilli ist das neue äußere Zeitzer Tor. Und da die Stadt aber so schnell gewachsen ist, hat man dann diesen Torezwang auch weggelassen. Das ist dann 1856 passiert. Also da ist dann praktisch dieser Torezwang aufgehoben worden. Dann war eigentlich, ja, konnte man einfach nach Leipzig reingehen, ohne dass man sich da irgendwie anmelden musste.
Jetzt ist von dir schon ein Buch über die Entwicklung der Leipziger Innenstadt erschienen, genau gesagt, wie Leipzigs Innenstadt verschwunden ist. Und das neue Buch wird jetzt wahrscheinlich dann auch bald erscheinen, oder ist das jetzt auch dieser Vortrag als Buch schon fertig sozusagen?
Ja, also ist auch so gut wie fertig. Wir müssen jetzt noch durchs Lektorat. Wir werden mal sehen, ob es jetzt durch den Lockdown oder welche Verschiebungen es vielleicht noch gibt. Müssen wir uns überraschen lassen. Wie die Archive jetzt gerade arbeiten, wegen Bildrechten und so weiter, gibt es noch ein paar Sachen. Aber im Allgemeinen sind wir durch und wir peilen mal Ende April an, ob das dann so wird sich zeigen. Letztendlich machen wir es natürlich dann auch davon abhängig, ob das Buch überhaupt verkauft werden kann, ob die Buchläden überhaupt offen haben. Aber ich denke mal, Ende April dürfte das dann zumindest schon wieder soweit sein.
Und das neue Buch wird dann wahrscheinlich auch wieder im gleichen Verlag erscheinen. Ist das schon absehbar?
Genau, wird auch wieder bei Edition Überland erscheinen. Und da ist es auch jetzt gerade schon im Lektorat. Also das Lektorat wird auch relativ heftig diesmal, weil eben es waren fast 400 Seiten. Und es ist halt viel gegen zu checken. Aber es ist eben, eigentlich ist es ganz gut, dass es gerade, dass ich diese Zeit habe, weil wenn man das so, da kann man es halt auch gewissenhaft machen und alles nochmal gegenchecken. Also ich bin gar nicht so traurig drüber, dass ich es jetzt nicht gleich sofort rausbringen kann, sondern dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, da nochmal ordentlich drüber zu gehen.
Ja, jetzt vielleicht nochmal zurück zu dem Vortrag. Morgen am Donnerstag, dem 21. Januar sozusagen ab 7:30 im Merk 2, 19.30 Uhr. Und teilnehmen kann man daran über einen Link, der auch auf der Seite des Werk 2 sichtbar ist. Oder kannst du das nochmal genauer präzisieren?
Ja, genau. Also einfach auf die Seite vom Werk 2 gehen und dort ist es dann kommuniziert. Ich habe selber noch gar nicht drauf geguckt, aber ich nehme an, da findet man einfach dann Link, wo man drauf klickt und dann ist man in der Zoom. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich habe natürlich lieber Vorträge, wo ich die Leute direkt sehe, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Mal gucken, was passiert.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Sebastian Ringel, Autor des bald erscheinenden Buches Vom Wandel der Leipziger Vorstädte. Und ja, dann wünsche ich noch Gutes Gelingen für den morgigen Vortrag.